Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Ja, im Moment, da hoffen Eltern und Schülerinnen und Schüler eigentlich, dass die Schulen nach den Herbstferien jetzt wieder ganz normal öffnen, obwohl die Infektionszahlen ja steigen. Damit das gelingt, gibt es nach den Herbstferien nun auch wieder neue Regelungen. In Schleswig-Holstein zum Beispiel, da müssen die Schülerinnen und Schüler seit heute im Unterricht eine Maske tragen. Wie das ankommt, dazu gleich mehr. Außerdem sind gestern in Hannover die deutschen Debattiermeisterschaften zu Ende gegangen. Die Gewinner, die stellen wir Ihnen gleich vor. Das und mehr gibt's heute in Campus und Karriere. Mein Name ist Britta Mersch. Auf die Herbstferien, da warten Schülerinnen und Schüler ja immer sehnsüchtig. In 10 Bundesländern, da dürfen die Kinder in dieser Woche auch noch zu Hause bleiben. Schülerinnen und Schüler in Bayern und Baden-Württemberg, die haben den Ferienstart sogar noch vor sich. Und in anderen Bundesländern, da beginnt die Schule in dieser Woche schon wieder, unter anderem in Schleswig-Holstein. Leider gibt's jetzt aber auch wieder strengere Regeln als vor den Ferien. Zumindest in den nächsten 2 Wochen, da müssen die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 13 nun auch im Klassenzimmer eine Maske tragen. Nur Grundschulkinder, die sind von dieser Regelung ausgenommen. Und wie die Maske im Unterricht ankommt, Thorsten Philips hat sich an einer Gemeinschaftsschule in Lübeck umgehört.
Okay, was müssen wir tun?
Fenster auf.
Los geht's. Einmal alle Fenster auf.
Lehrerin Nancy Skibbe hat in ihrer 5. Klasse der Schule Tremser Teich eine Eieruhr gestellt. Jetzt wird gelüftet.
Dann geht es direkt weiter, ihr Lieben.
Mit Super.
Also, wir schauen uns noch einmal ein paar Städte im Atlas an. Ich möchte, dass ihr die Stadt Schwerin sucht.
Das Lüften ist wichtig. Das wissen auch die Schülerinnen und Schüler. Auch wenn es kalt wird.
Also, das ist schon etwas kälter. Aber wenn man dickere Sachen mit hat, dann ist das nicht mehr so kalt.
Mit dem Fenster frieren immer meine Füße. Aber mit den Masken geht so.
Masken und Lüften, für Lehrerin Nancy Skibbe eine Selbstverständlichkeit.
Und ich glaube, man kann das für die nächsten 14 Tage gut ertragen. Ich glaube, man muss ganz offen dafür sein, diese Maske zu tragen und auch tragen zu wollen, sie nicht zu vergessen oder absichtlich zu vergessen. Wir wollen einander nicht in Gefahr bringen und wir wollen auch selber nicht krank werden. Also haben wir keine andere Wahl, als uns zu schützen und unsere Mitmenschen zu schützen.
Gerade jetzt nach den Herbstferien, wo viele Kinder und Jugendliche mit ihren Familien aus dem Urlaub zurückgekommen sind, sollen die Masken getragen werden. Auch dafür haben die Fünftklässler Verständnis.
Wir müssen die Maske auch tragen, weil manche in den Ferien irgendwo ins Ausland gereist sind und die dann vielleicht Corona bekommen haben und dass wir uns nicht anstecken.
Das ist für mich normal, weil wir sind ja auch viel einkaufen, also für mich ist es mittlerweile Alltag.
Und auch die Älteren halten sich an die Regeln. Schulleiter Jörg Haltermann kontrolliert die Maskenpflicht auf dem Schulhof. Tatsächlich stehen viele Schüler in Gruppen, aber in großem Abstand zueinander im Kreis und unterhalten sich. In einigen wenigen Fällen muss der Schulleiter eingreifen.
Das ist so angesagt worden. Wenn man nicht 1,50 Meter Abstand hält, denkt dran, Leute, ihr müsst die Maske die ersten 2 Wochen auch in den Pausen aufhalten. Ist es so? Außer ihr haltet genügend Abstand, aber das haltet ihr ja nicht und deswegen sind die Masken bitte auf. Okay?
Auch die Zehntklässler zeigen viel Verständnis für die Maßnahmen, auch wenn es einigen schwerfällt.
Ich habe jetzt auch heute extra meine warme Winterjacke angezogen, weil das jetzt auch am Morgen relativ kalt ist. Aber das Lüften ist natürlich wichtig, von daher muss man da durch.
Das ist wirklich sozusagen ein bisschen ätzend, denn man friert drinnen und man friert draußen. Man kann sich manchmal nicht so gut konzentrieren.
Ja, also natürlich ist das mit den Masken ungewöhnlich, aber das Wichtigste ist, dass sich die Pandemie nicht weiter ausbreitet.
Ja, es wäre zwar nicht so schön, ehrliche Meinung, aber es ist schon besser zum Schutz und es soll ja nicht noch mehr ausgebreitet werden. Ne? Also es ist einfach, man muss dadurch.
Für Schulleiter Jörg Haltermann könnte die Maskenpflicht auf dem Schulhof auch wegfallen. Denn wenn ein Schüler seinen Pausensnack permanent in der Hand hält, kann die Pausenaufsicht sowieso nichts machen. Hauptsache, alle halten Abstand, sagt Haltermann. Anders im Unterricht, da könnte die Maskenpflicht auch nach den 14 Tagen in die Verlängerung gehen. Sicher ist sicher. findet Haltermann.
Es ist jetzt nicht die große Panik da, aber es gibt schon zwei, drei Kollegen, die etwas ängstlicher sind, weil sie aber auch Vorerkrankungen haben und weil sie eventuell auch Verwandte haben oder Familienmitglieder, die sie nicht gefährden wollen. Aber es ist jetzt nicht irgendwie die große Angst da, aber doch eine gehörige Portion Respekt davor und wir sind da auch sehr vorsichtig.
Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien ist froh, dass diese zeitlich befristete Maskenpflicht im Unterricht nun auch vom Oberverwaltungsgericht bestätigt wurde.
Wir gehen davon aus, dass diese Rechtspflicht von allen Schülerinnen und Schülern befolgt wird. Wer dies aus gesundheitlichen Gründen nicht kann, muss dies plausibel machen und dafür ein entsprechendes Attest vorlegen. Und wenn sich einzelne Schülerinnen und Schüler ihre Eltern dagegen wenden, dann ist das natürlich der Verstoß gegen eine Rechtspflicht und die kann mit allen Maßnahmen, die das Schulgesetz in einem solchen Fall vorsieht, auch geahndet werden. Aber ich appelliere an alle Schülerinnen und Schüler und alle Eltern, die der Verordnung zu folgen. Es ist eine Maßnahme des Eigen- und des Fremdschutzes, die in besonderem Maße dazu geeignet ist, die Verbreitung der Coronaviren in geschlossenen Räumen entgegenzutreten.
Über die 14 Tage hinaus will Bildungsministerin Prien die Maskenpflicht im Unterricht zwar nicht ausweiten. Ausnahme: die Zahl der Infizierten steigt über den kritischen Wert von 35 pro 100.000 Einwohner. Dann werde reagiert, heißt Maskenpflicht im Unterricht. Allerdings betont Karin Prien, die Maßnahme werde nur lokal begrenzt und nicht für das ganze Bundesland gelten. Schulleiter Jörg Haltermann und Lehrerin Nancy Skibbe könnten damit leben.
Thorsten Philips war das über Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein, die jetzt nach den Herbstferien auch im Unterricht eine Maske tragen müssen. Geklagt hatte übrigens eine Schülerin der Sekundarstufe 1. Sie fand die Regelung irgendwie zu streng, es gäbe zu wenige Ausnahmen. Das Oberverwaltungsgericht Schleswig hat dann aber entschieden, nee, das ist alles schon in Ordnung so, denn so könne der Unterricht im Klassenzimmer überhaupt nur stattfinden. Ja, im Moment, da machen sich viele von uns ja doch ziemlich Sorgen, wenn wir auf die aktuellen Corona-Zahlen blicken. Immer mehr Menschen stecken sich in Deutschland an und ob die neuen Maßnahmen wirken, also zum Beispiel die Sperrstunden oder die Maskenpflicht in Einkaufsstraßen, das sehen wir ja erst in ein paar Wochen. Was wir aber wissen, ist, dass in geschlossenen Räumen regelmäßiges Lüften hilft, um das Ansteckungsrisiko zu verringern. Das hilft jetzt aber wieder nicht den Schulen, die ihre Fenster gar nicht öffnen können. Und wir können ja die Schülerinnen und Schüler auch nicht den ganzen Tag jetzt mit Mütze, Schal und Handschuhen ins Klassenzimmer setzen. Der Bund, der will jetzt 500 Millionen Euro investieren, um für bessere Luft in geschlossenen Räumen zu sorgen. Aber ausgerechnet die Schulen, die sollen leer ausgehen. Konstantin Röse fasst die Pläne zusammen.
Lüften. In Corona-Zeiten beschäftigt das gerade ganz Deutschland. Eine besondere Rolle spielen jetzt Lüftungsanlagen. Sie können für Frischluft sorgen und verhindern, dass Coronaviren über Aerosole übertragen werden. Deshalb fördert das Wirtschaftsministerium nun den Umbau solcher Raumlüftungsanlagen in öffentlichen Gebäuden. Die Regierung stellt 500 Millionen Euro Fördergelder bereit, allein im nächsten Jahr 200 Millionen. Geld gibt es aber ausschließlich für den Umbau bestehender Anlagen, nicht für die Anschaffung neuer. Viele alte Lüftungsanlagen können zum Beispiel nur begrenzt Frischluft von außen in Gebäude zuführen oder haben keine Corona-gerechten Filter verbaut.
Ich denke, dass das sehr, sehr wichtig ist und auch hilft, gerade in Bürgerhäusern, aber vielleicht auch in Aulen von Schulen und Ähnlichem, die Umrüstung von bestehenden und nicht ausreichenden Lüftungsanlagen voranzubringen.
So Merkel. Übernommen werden vom Bund bis zu 100.000 Euro pro Belüftungsanlage. Doch gerade Schulen werden leer ausgehen, denn nur die wenigsten haben überhaupt solche Anlagen. Das kritisiert die Opposition. Die bildungspolitische Sprecherin der Linken, Birke Bull-Bischoff, findet die Idee zwar gut, aber
wir brauchen kein zweites Bürokratiemonster, so wie den Digitalpakt Schule. Also die Gelder, die zur Verfügung stehen, müssen auch schnell und überhaupt ankommen.
Ähnlich äußert sich der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Michael Theurer. Ein Förderprogramm längst überfällig.
Einerseits sind die Fördersummen zu gering, andererseits läuft das Programm bis 2024. Wir sollten allerdings nicht jahrelang warten, um das Infektionsrisiko abzusenken. Im Gegenteil, jetzt muss zeitnah dafür gesorgt werden, dass in Kindergärten, in Schulen, in Hochschulen aber auch in Gebäuden der öffentlichen Verwaltung Lüftungsanlagen, die virenhemmend wirken, eingebaut werden.
Dem Wirtschaftsministerium ist wichtig, dass schnell umgerüstet wird. Deshalb werden auch keine neuen Anlagen gefördert, heißt es auf Anfrage. Ein kleiner Trost für Schulen: CO2-Sensoren, die anzeigen, wann die Luft in einem Raum verbraucht ist, seien förderfähig. Morgen tritt die Förderrichtlinie in Kraft, dann können Länder und Kommunen Anträge für ihre Gebäude wie Theater, Museen oder Uni-Hörsäle stellen. Die ersten Anfragen hat das Wirtschaftsministerium nach eigenen Angaben auch schon erhalten.
Ja, nicht nur Schülerinnen und Schüler, die werden noch viele Monate unter strengen Corona-Regeln zur Schule gehen müssen. Auch auf die Studierenden, da wartet auch ein neues Semester unter Corona-Bedingungen. Immerhin, das vergangene Sommersemester wird in insgesamt 10 Bundesländern nicht als reguläres Fachsemester gewertet. Wir haben am Freitag darüber berichtet, hier in Campus und Karriere. Das heißt, die Studierenden haben mehr Luft bei Prüfungsterminen und auch anderen Fristen und sie können auch ein Semester länger BAföG beziehen. Doch für das Wintersemester, das jetzt startet, da gilt dieses sogenannte Kann-Semester nicht. Und das, obwohl das Semester auch wieder vor allem online stattfinden wird. Und die Studierenden, die haben ja auch noch ganz andere Sorgen. Denn viele haben Probleme, das Studium zu finanzieren. Viele Studentenjobs sind mit Corona weggebrochen. Und Nico Horn, der hat einen Studenten getroffen, der gleich 2 Nebenjobs verloren hat. Er war Barkeeper in einem Club und Aushilfe in einer Spedition.
Im März bekommt er noch sein Gehalt für den Vormonat ausgezahlt. Danach kommt aber nichts mehr.
Da begann es ein bisschen mit den Problemen, weil die Fixkosten geblieben sind. Miete, studentische Versicherung oder allein schon das Essen. Die sind geblieben, aber es kam kein Geld mehr rein. Und dann habe ich erstmal natürlich angefangen zu sparen, aber habe dann auch gemerkt, man kann gar nicht so viel sparen, dass man dann trotzdem auskommt.
Bogdan bekommt zwar schon seit Beginn seines Masterstudiums im Oktober 2018 BAföG, also die staatliche Ausbildungsförderung. Die knapp 600 Euro reichen aber nur für die Miete und Versicherungen. Bogdan leiht sich zunächst Geld von Freunden. Im Mai, dem zweiten vollen Monat ohne ein selbstverdientes Einkommen, geht ihm trotzdem das Geld aus.
Also das war schon sehr kritisch. Also da war auch der Dispo ausgeschöpft bis zum geht nicht mehr und selbst mit der Ausschöpfung des Dispos, das war ein reines Minus, auch was das geliehene Geld angeht und das Bankkonto. Also der Mai, der war schon sehr prekär.
Im Juni bekommt Bogdan die Überbrückungshilfe. Das Bildungsministerium hatte die Finanzhilfe gerade neu geschaffen. Maximal 500 Euro bekamen Studierende, die keinen Cent mehr auf dem Konto hatten. Aber seit Oktober gibt es die Überbrückungshilfe nicht mehr. Über 140.000 Mal hat das Bildungsministerium sie ausgezahlt. Jetzt aber habe sich die Lage für die Studierenden entspannt, findet das Ministerium. Amanda Steinmaus vom Freien Zusammenschluss von StudentInnenschaften kritisiert diese Haltung. Sie sagt, es bräuchte sogar noch mehr Unterstützung durch die Regierung.
Eigentlich kann man ja erwarten, dass wenn man sieht, okay, da sind irgendwie mehrere hunderttausend Studierende, die ihre Jobs verloren haben, die ja auch keine sonstige irgendwie Arbeitslosenhilfe bekommen oder sonstige Sozialleistungen im Normalfall, dass denen so geholfen wird, dass sie ihr Studium während der Pandemie einigermaßen unbesorgt fortsetzen können. Das ist eben überhaupt nicht der Fall gewesen, sondern die Bildungsministerin sieht eigentlich gar nicht ein, dass es ein Problem gibt.
Es gibt dazu zwar noch keine konkreten Zahlen, aber laut Steinmaus hätten einige sogar ihr Studium abbrechen müssen. Das Bildungsministerium verweist dagegen auf das BAföG und den Studienkredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Dieser Kredit ist zwar bis März 2021 zinslos gestellt, danach müssen die Zinsen aber wieder gezahlt werden. Und viele Studierende haben sowieso Angst davor, sich zu verschulden. Auch Bogdan, dem Münchner, der in NRW studiert, geht es so. Seit Juli pflastert er Parkplätze, schneidet Hecken und pflanzt Blumen. Er hat einen Nebenjob im Garten- und Landschaftsbau gefunden. Das war großes Glück, denn viele andere Studierende sind noch immer ohne Arbeit. Zu viele Suchende konkurrieren um die wenigen Stellen. Bogdan hofft nun, dass er auch im kommenden Semester, seinem hoffentlich letzten, nochmal BAföG bekommt, obwohl er wegen Corona ein Semester länger studiert als eigentlich vorgesehen. Auch das ist so ein Problem, von dem aktuell einige Studierende berichten.
Wenn ich das BAföG jetzt nicht bekomme, dann wird es nochmal ein bisschen schwieriger. Weil nur mit einem Nebenjob, dann kann man nichts machen eigentlich. Da muss ich mir dann eine Teilzeitstelle suchen. Also wenn man auf die Schnelle eine findet, ist natürlich auch die Frage.
Wenn nicht, muss er zurückziehen nach München, zu seinen Eltern. Für seine Masterarbeit, die er gerade schreibt, wäre die große Distanz zum Studienort natürlich nicht ideal. Aber für viele, die sich wegen Corona das Studium alleine nicht mehr leisten können, ist genau das die einzige Lösung.
Nico Horn war das über Studierende, die Probleme haben, ihr Studium zu finanzieren, weil Nebenjobs wegfallen. Und ob es ein sogenanntes Kann-Semester gibt, jetzt auch im Wintersemester, die Entscheidung steht noch aus. Wenn man ein Ziel hat und das auch erreichen will, dann muss man die Leute davon überzeugen, heißt es ja immer. Also gegenüber anderen selbstbewusst auftreten, gute Argumente liefern und nicht sofort einknicken, wenn andere eine andere Meinung vertreten. In ihrer letzten gemeinsamen Fernsehdebatte, da haben US-Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden allerdings eindrucksvoll gezeigt, wie man das nicht macht. Ja, ein Beispiel, wie man eine Debatte nicht führen sollte. Bei den deutschen Debattiermeisterschaften, da geht's zum Glück gesitteter zu. Da ist ganz genau festgelegt, wie lange die Redner sprechen dürfen, welche Position sie vertreten in einer Debatte und auch, wann Zwischenfragen erlaubt sind. Und am Wochenende, da fand das Finale in Hannover statt. Ja, tatsächlich vor Ort und gar nicht virtuell. Und Alexander Budde, der war dabei.
In der eröffnenden Regierung ist das Team der Streitkultur mit Dominik und Joschka.
Hannover, das Sprengelmuseum. Die Turnierdebatte hat feste Regeln. Nicht wie ein Boxer mit den Fäusten. Mit wohlgesetzten Worten versuchen die Finalisten, möglichst schlagende Argumente anzubringen und die gegnerischen auszuhebeln.
Und das Team von der Reederei Heidelberg, Anna und Tim.
In Großbritannien entstanden die ersten Clubs. Das sportliche Duell simuliert eine britische Parlamentsdebatte. Vier Teams auf Regierungsseite und in der Opposition, die versuchen, von ihrer Seite zu überzeugen. Inhaltliche Positionen werden zugelost. Das Streitthema diesmal: militärische Interventionen im Hoheitsgebiet anderer Länder.
Joschka und ich haben sehr, sehr lange versucht, in der Vorbereitungszeit einige positive Fälle von westlichen Interventionen ohne UN-Mandat zu finden. Wir haben nicht besonders viele gefunden, wir glauben. Es gibt viel, viel mehr negative Fälle, die in Summe dafür sprechen, dass wir das auf jeden Fall lassen sollten.
Dominik Hermle vom Team Streitkultur aus Tübingen steigt sofort ein ins Wortgefecht. Die Rednerinnen und Redner treten nacheinander an. Zwischenfragen sind erlaubt.
Und da sagt Jonas, ja, die Geschichte des Westens in diesen Interventionen, die wäre ja ein Zeichen dafür, dass es auch in Zukunft nur schief gehen könnte. Wir sagen nein, es ist im Gegenteil ein Zeichen dafür, dass wir intervenieren müssen.
Ulrike Engler ist Direktorin der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung und als ehrenamtliche Jurorin an diesem Abend von den jungen Rhetoriktalenten schwer beeindruckt.
Wie die mit so kurzer Vorbereitungszeit, nämlich von 15 Minuten in der Lage waren, so ein komplexes Thema wie militärische Intervention ohne UN vorzutragen und da die Argumente abzuwägen.
Doch Engler sorgt sich. Auch hierzulande droht die öffentliche Debatte zunehmend zu verrohen. Statt zu diskutieren, wird beleidigt, diffamiert, gelogen.
Die Verschwörungen, die jetzt ja gerade in der Corona-Zeit auch noch mal besonders virulent werden, sind natürlich eine echte Herausforderung, wo man ja sieht, dass viele verschiedene gesellschaftliche Gruppen oft ohne wirklich tragfähige Argumente extreme Thesen aufstellen und damit eben auch sehr laut werden.
Anton Leicht, 21, studiert Philosophie in Münster. Der Präsident des Verbands der Debattierclubs an Hochschulen teilt diese Sorge, beobachtet aber zugleich auch,
dass wirklich sehr viele Leute jetzt auch einen etwas gegenläufigen Trend mittlerweile zumindest daran arbeiten, wirklich etwas mehr zu dieser Streitkultur beizutragen.
Wer in die Rolle schlüpft und sich den Positionen der anderen Seite stellt, erfährt auch viel über sich selbst, sagt Christoph Sass von der studentischen Jury.
Es ist wahnsinnig schwierig, eine Diskussion aufrechtzuerhalten, wenn beide Seiten sich nicht mal darüber einig werden, was die gemeinsame Faktengrundlage ist. Der Schlüssel darin, den wir im Debattieren erlernen, ist, sich erstmal gegenseitig zuzuhören und dem Gegenüber Zeit zu geben, auch die Gründe für seine oder ihre Auffassung ausführlich darzulegen. Denn erst wenn wir zugehört haben, können wir wissen, woher kommt eigentlich die Meinung meines Gegenübers? Und erst dann können wir angemessen darauf reagieren. Das fehlt in heutigen Diskussionen leider sehr oft.
Nicht aber an diesem Abend in Hannover. An Markus von der Reederei Heidelberg überzeugt mit der besten Finalrede. Zum deutschen Meister im Debattieren ruft die Jury die Streitkultur aus Tübingen aus. Joschka Braun studiert Informatik, Dominik Hermle Medizin. Seit 3 Jahren debattieren sie im Team. Und worum geht es den beiden?
Es ist ein super guter Ausgleich und einfach unglaublich interessant, weil man so viel lernt auf Turnieren und auch sehr viele interessante Leute kennenlernt mit vielen Gedanken.
Diese Herangehensweise, dass man sich nicht verschließt, sondern wirklich versucht, ein Gegenargument so gut wie möglich zu machen. Das ist so das, wozu ich Menschen einfach ermutigen würde, rauszugehen, neugierig zu sein und wirklich mal nicht in diesen Reflex zu verfallen, dass man irgendwie die Gegenseite nicht ernst nehmen möchte und weniger gut darstellt, als sie vielleicht eigentlich sein könnte.
Wie beliebt die deutschen Hochschulen bei Forscherinnen und Forschern aus dem Ausland sind, das zeigt jetzt ein neues Ranking der Alexander von Humboldt Stiftung. Es ermittelt, wie viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den vergangenen 5 Jahren mit einem Stipendium oder als Preisträger der Stiftung zum Forschen nach Deutschland gekommen sind. Und es zeigt auch, welche Hochschulen dabei besonders beliebt waren. Herausgekommen ist, ausländische Forscherinnen und Forscher finden besonders die Unis in den Metropolen gut. Auf den ersten 5 Plätzen landen nur Unis aus Berlin und aus München. Schwieriger scheint es also für die kleinen Unis zu sein, aber die holen auf. Die größten Sprünge nach vorne machten die Universitäten in Konstanz und Würzburg. Und die Tierärztliche Hochschule Hannover, die war letztes Jahr noch auf Platz 38 und dieses Mal auf Platz 12. Also auch ein schöner Sprung nach vorne. Und das war Campus und Karriere für heute. Hier geht's weiter mit Corso, Kunst und Pop. Da begrüßt sie meine Kollegin Sigrid Fischer und es geht zum Beispiel um die Lachmesse in Leipzig. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen. Mein Name ist Britta Mersch und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.